hat. Also wir wissen heute zum Beispiel, dass wenn der Vater fettleibig ist, das Kind um ein 2,5-faches, ja, also quasi mehr als doppeltes Risiko der Fettleibigkeit hat, wenn es auf die Welt kommt. Und das ist maßgeblich betrachtet, wird aber oft, ich nenne das jetzt mal so hart, das Funktionieren der Frau. Und der Mann, der dann oft sagt, ja, also Spermiogramm ist in Ordnung, ist die Frage, welches Spermiogramm ist da gelaufen? Ja, also Qualität und Quantität, wie bei der Frau auch. Es wird oft in Quantität gemessen und weniger in Qualität geschaut. Und die Rahmenbedingungen, die dazu führen, dass das Kind, ich sag jetzt mal, bleiben möchte, dass es zur Befruchtung kommt und dass die Frau auch gut qualitativ hochwertig durch die Schwangerschaft kommt und das auch möglichst entspannt.
Herzlich willkommen zu einem neuen Spitzengespräch im Haus Stellenköpfe und natürlich in der Akademie für menschliche Medizin, wobei ich heute eine Expertin wieder habe, ein bekanntes Gesicht in den Kreisen der AMM, Mirja Krönung, die das ähnliche Wortspiel wie ich mit meiner Spitzengesundheit mit ihrer Praxis macht. Sie ist die Krönung, finde ich sehr gut. Ja, Assoziation. Sie ist als Kommunikationswissenschaftlerin in Süddeutschland tätig und hat uns also schon manche gute Tipps gegeben, wie wir mit anderen Menschen umgehen können, wie wir mit uns selber umgehen können. Auch das sollte man ja ein bisschen üben. Und heute haben wir ein Thema, was, glaube ich, aktuell in der Republik, ich will nicht sagen hochkocht, aber eher bedrückend wird, nämlich das Thema Nachwuchs, Kinder, Kinderwunsch, Fertilität. Herzlich willkommen, Mirja.
Danke, Jörg. Schön, dass ich da sein darf bei euch. Freue mich.
So, also Thema Kinderwunsch. Früher war das zur Selbstverständlichkeit. Ich erinnere mich dran, mein Schwiegervater hat gesagt, wenn ich nur die Hose auf die Stuhllehne gelegt habe, war meine Frau schon schwanger. Das scheint heute nicht mehr der Fall zu sein.
Das ist leider so, ja. Also die Zahlen, Daten und Fakten sprechen eine eindeutige Sprache. Und wir haben immer mehr ungewollt Kinderlose, insbesondere junge Paare, wo man jetzt gar nicht davon ausgehen würde. Also das heißt Paare in den 20ern, Paare in den 30ern, wo man doch meinen sollte, Fertilität ist kein Thema. Das heißt zunehmende und auch komplexe Problematik, wo viele Fragen offen sind, in der Hoffnung, dass wir da ein bisschen Klarheit reinbringen können heute.
Ja, das wäre gut. Ich habe auch das Thema doch schon seit einigen Jahren auf dem Schirm, habe auch mit Fertilitätszentren gesprochen. Der Anlass war damals mein Vitamin D. Ja, weil der Vitamin D-Mangel ist eben auch eine Eigenschaft, die die Fertilität nicht gerade fördert, weil der Körper braucht es. Ja, aber offensichtlich gibt es ja nur noch einige andere Dinge, die sich inzwischen dazu addieren. Was
Ja.
hast du so auf deiner Liste?
Ja, also ich komme vielleicht zu den Sachen, die man beobachten kann in der Praxis. Also wie gesagt, es sind zunehmend jüngere Paare, Paare, die es lange versuchen. Und Fertilität heißt ja nicht zwingend, ich werde nicht schwanger, sondern es ist ja auch die Frage, kann ich diese Schwangerschaft halten? Das heißt, man muss auch da unterscheiden zwischen, klappt es mit dem Schwangerwerden? Und wir haben sehr häufig Paare mit mehrfachen Abgängen, das heißt zwischen der 10. und der 12. Woche. Das heißt, die kommen nicht mehr über die 3-Monats-Grenze. Und dann muss ich natürlich, du hast die Fertilitätszentren oder Kinderwunschzentren angesprochen, dann, was heißt muss, aber darf ich mir das genauer anschauen? Und im Idealfall mache ich das natürlich bei beiden. Das heißt, wir haben leider immer noch das Gepräge, auch seitens der Kinderwunschzentren die Frau im Fokus zu haben. Also da ist es schon Glück, wenn die Herren mit einem Spermiogramm kommen. Aber darüber hinaus kann ich natürlich weit mehr tun, wenn ich die Zusammenhänge weiß und welche Anteile auch der Vater, ja, an, ich sag jetzt mal, Bildung von Plazenta, späterer Stoffwechseltätigkeit etc. hat. Also wir wissen heute zum Beispiel, dass wenn der Vater fettleibig ist, das Kind um ein 2,5-faches, ja, also quasi mehr als doppeltes Risiko der Fettleibigkeit hat, wenn es auf die Welt kommt. Und das ist maßgeblich betrachtet, wird aber oft, ich nenne das jetzt mal so hart, das Funktionieren der Frau. Und da ist auch immer noch, obwohl man meinen sollte, wir haben uns da weiterentwickelt, ganz viel Schuldthematik und viele, viele offene Fragen dabei seitens der Frau, die dann sagt, ja, ich bin ja das Problem. Und der Mann, der dann oft sagt, ja, also Spermiogramm ist in Ordnung, ist die Frage, welches Spermiogramm ist da gelaufen? Ja? Also Qualität und Quantität, wie bei der Frau auch. Es wird oft in Quantität gemessen und weniger in Qualität geschaut. Und die Rahmenbedingungen, die dazu führen, dass das Kind, ich sage jetzt mal, bleiben möchte, dass es zur Befruchtung kommt und dass die Frau auch gut qualitativ hochwertig durch die Schwangerschaft kommt und das auch möglichst entspannt, dann sind wir bei dem Thema, wie sieht's mit den Mikronährstoffen aus? Wie sieht's mit dem Darm aus? Wie sieht's mit dem Mikrobiom aus? Wie sieht's mit den Hormonen aus? Und im Idealfall gucke ich mir das natürlich nicht erst dann an, wenn ich mehrfach, ja, ich sag mal, die traurigen Abgänge mit allem, was dazugehört, absolviert habe, sondern wenn ich weiß, ich möchte schwanger werden. Das heißt, ich bin proaktiv unterwegs und versuche auch schon mal, ich mache das immer so Modell von außen nach innen, Dinge wegzulassen, die irgendwie meine Fertilität einschränken, ja. Und da gibt es einiges, was super unkompliziert ist. Und wenn ich diese, wir geben da immer so gerne so eine 10-Punkte-Checkliste raus,
Okay.
wenn ich diese Punkte beachte, kann ich mir selber das Leben schon wesentlich einfacher machen.
Also ich kann mich erinnern, damals, als das Thema für mich aufkam, habe ich wie immer in den Datenbanken gesurft und gelesen. Und da hieß es dann, in den alten Kulturen haben sich die jungen Paare, wenn sie Nachwuchs zeugen wollten, darauf vorbereitet. Das
Richtig.
war praktisch ein Ritus in dieser Gesellschaft, dass man sich darauf vorbereitet. Und der Hintergrund ist ja sehr leicht nachvollziehbar, wenn man überlegt, die Eizelle ist so groß, befruchtete Eizelle, und dann kommt hinter so ein 4 Kilo Kind heraus. Wie soll die Mutter das machen, wenn sie die Ressourcen nicht hat, beziehungsweise wenn das, was sich da zusammenfügt, schon, ja, hart gesprochen, minderwertig ist, weil beim Mann und bei der Frau der Körper eben nicht fit ist und seine Keimzellen nicht top machen kann, ja?
Ja, korrekt. Das ist genau das, wo es dann um die Frage der Qualität geht. Das heißt, es geht auch nicht um die Frage primär, wie alt ist die Frau. Also das eine ist das, was die Statistik hergibt und was wir als Risikoschwangerschaft bewerten. Also ich habe vielfach Frauen Anfang ihrer 40er, die weitaus besser dastehen in den Werten als Frauen Anfang 30. Ja, weil das ist eine Lebensstilfrage. Ja, dann sind wir eben, Stichwort Checkliste von eben, dann sind wir bei den Umwelttoxinen. Dann ist das jemand, der achtet darauf, dass ich Mikroplastik, dass ich hormonelle Disruptoren meide, dass ich versuche, mein Trinkwasser zu filtern, nur so ein paar Basics, dass ich versuche, irgendwie die beschichteten Pfannen auszutauschen gegen Edelstahl-Email oder was auch immer. Das heißt, ich lasse schon mal viele Dinge weg, die mir in dieses System pfuschen. Also ein Stück weit auch ein Mindset. Und wenn ich das weiß, mit simplen Maßnahmen, kann ich meine Umgebung schon darauf vorbereiten. Das heißt, das Ergebnis, ob ich schwanger werde und gut durch eine Schwangerschaft komme, das ist Jahre zuvor gewachsen. Aber die gute Nachricht, wenn ich all diese Informationen habe und mich jemand anleitet, durch diese Vorbereitung zu gehen, dann kann ich auch ganz, ganz viel wieder gut machen und aufforsten. Dann kann ich diesen Boden schaffen. Und genau das ist der Punkt. Es wird so immer noch selbstverständlich gedacht, na ja, das müsste ja jetzt klappen alles. Aber wie du sagst, Frage der Ressourcen. Was ist da? Und wenn für die Mutter schon zu wenig da ist und auch da immunologisch, sag ich mal, Beeinträchtigungen sind, oder wir haben ganz oft auch, ich sag mal, eine maximale Erregerlast im System. Da schaut jetzt kein Kinderwunschzentrum drauf. Das heißt, wir haben im Hintergrund chronische Infektionen. Der Vater kommt mit einem Helicobacter, die Mutter hat Mykoplasmen, Ureaplasmen. Das heißt, nachweislich ab Ort triggern der Erreger. Das heißt, dann muss ich mir diese Gesamtkonstellation mal anschauen und mir auch bewusst werden, dass solche Erreger unter den Paaren ausgetauscht werden. Und das ist zum Beispiel was, wo ganz selten hingeschaut wird. Wir haben das Glück heute, also ich habe viele Patientinnen, die kommen dann von der Uniklinik und sagen, es wird geschaut, ob dann Killerzellen sich in der Gebärmutter befinden. Den Frauen wird aber nicht erklärt, warum die da sind. Dann heißt es, ja, ihr Körper wehrt sich gegen das Baby. Und dann sitzen die Frauen hier heulend vor mir. Und dann heißt es, ja, ich habe da Killerzellen in der Gebärmutter und die können jetzt nichts machen. Infusion, Immunsuppressiva. Und keiner stellt die Warum-Frage. Warum ist das so? Mein Körper ist nicht mein Feind und er ist auch nicht der Feind meines Kindes. Ja. Dann muss ich da in diesen Komplex rein. Und wenn ich das schaffe, dieses Nest wo das Kind dann gerne bleiben möchte, so aufzuforsten, weglassen von Störfaktoren, auch die, ich sag mal, familiäre, soziale Umgebung vorzubereiten. Vorbereitung ist nicht nur außen, es ist auch Vorbereitung innen. Also ich habe eine Patientin gehabt, die kam und hat wirklich vorbildlich alles gemacht, was wir ihr in die Hand gegeben haben. Und die Frage kommt von meiner Seite immer, gibt es denn irgendetwas, was sie zurückhält oder bremst in der aktuellen Konstellation? Gibt es noch irgendwas, was, ich sag mal, aufzuräumen oder zu klären ist? Und dann sagte diese Patientin, ja, also wissen Sie, mein Kind möchte ich meiner Schwiegermutter nicht geben. Also da darf es auf keinen Fall hin.
Ja.
So, jetzt, wie soll dieses Kind, sage ich mal, in diese Familie kommen, wenn da irgendwo eine Tür zu ist? Natürlich die Frage, wie man das jetzt klärt, aber wenn in der Frau ein Konflikt ist und sie quasi gar nicht voll empfangen und die Familie das Kind auch nicht ganz aufnehmen kann, wenn da ein Part ist, der abgespalten wird, oder wenn da ein Part ist, wo man sagt, da gibt es Konflikte, da will ich eigentlich nicht rein. Also auch das ist, es ist Aufräumen, es ist oft, wenn du mich fragst, mehr lassen statt machen. Es wird ganz viel Aktionismus da draußen betrieben. Die Frauen haben zum Teil super viele Werte, die in irgendeiner Form sie auch, ich sag mal, irritieren. Da wird ein Anti-Müller-Hormon gemessen, Stichwort Quantität. Wie viel Eizellen sind denn noch da? Was ist denn die Reserve? Das sagt doch nichts darüber, was ich qualitativ damit tun kann. Also es wird ganz viel getan, ohne das Wesentliche zu prüfen. Und wenn du mich jetzt fragst, was ist wesentlich an der Stelle, dann fängt das schon an, mal zum Beispiel einen Progesteronwert zu messen, und zwar sauber, ja, ein Cortisol im Tagesprofil zu machen, also ein vernünftiges Hormonprofil und nicht nach Schema F zu agieren. Es wird ganz viel Schema F abgefahren, verständlicherweise durch die, ich sag mal, beschränkten Rahmenbedingungen unseres Systems. Das wird aber der Individualität der Frau nicht gerecht.
Ja, weil man eben auch nicht auf das Gesamte schaut. Es ist ja immer der gesamte Apparat, in Anführungszeichen, unser komplexes Sein, was dafür ausschlaggebend ist, egal, ob es die Schwangerschaft ist oder ob wir Demenz bekommen. Es ist nie eine einzelne Sache, sondern ich muss gucken, versorge ich dieses System so, dass es optimal funktionieren kann, dann bleiben mir meine Gehirnzellen erhalten und ich kann als Frau eine Schwangerschaft austragen, beziehungsweise ich kann als Mann ein Kind zeugen, was auch lebensfähig ist. Ja? Aber wenn ich natürlich das Kind 24 Stunden am Tag mit Nikotin bedampfe oder mit allen anderen Sachen, dann muss ich nicht wundern, dass meine Spermien nicht das tun, was sie eigentlich mal normalerweise gemacht haben. Ja? Eine andere Sache, hast du in deinem Verzeichnis, deiner Liste die Kosmetika drin? Sicherlich
Ja,
ja.
empfehle ich auf jeden Fall. Also das heißt, zu dieser Checkliste gehört auch, nach hormonellen Disruptoren logischerweise topisch zu gucken. Das heißt, gibt ja entsprechende Apps von ToxFox, wie sie alle heißen. Das heißt, ich animiere auf jeden Fall meine Patientin damit, entweder durch die Drogerie zu gehen, gewisses Bewusstsein zu schaffen und zu gucken. Also wie ein lieber Kollege immer so schön sagt, messen, machen, messen. Also wir gucken uns den Status an.
Ja.
Ja, wir gucken, was passt individuell dann an Veränderung, an Optimierung, konkreten Handlungen für die Frau so unkompliziert wie möglich, so alltagsnah wie möglich, weil mir ist es wichtig, dass die Last, die dann, wie gesagt, meistens auf den Frauen liegt, ja, die primär irgendwas optimieren sollen, ist ja ihr Milieu, ja, der Partner ist außen vor, der sagt dann auch ganz oft, ja, bei mir ist alles okay.
Ja,
So
klar.
nach dem Motto, ich muss nichts machen. Obwohl wir inzwischen jetzt mal zu den harten Fakten eine Spermienqualität haben, die in den 70er Jahren, also der heute Mitte 30 Mann, ist der 80-Jährige der 70er. So, das heißt,
Wow.
wir haben einen Rückgang im Testosteron von über 50%. Das muss man sich mal geben. Und wir haben einen Drop von, es waren mal 1% pro Jahr, wir sind jetzt bei über 2%. Und das lässt sich ja auch genetisch nicht mehr begründen. Das heißt, das ist ja keine Generationenfrage mehr, sondern da sind wir bei der Frage der Toxizität von außen, den
Ja.
Umweltbedingungen,
Ja.
ja, Glyphosat und so weiter. Und wir wissen heute, dass wenn die Frau diesen Rahmenbedingungen und den Toxinen, insbesondere den Schwermetallen vermehrt ausgesetzt wird, wir haben ja auch einiges in der Atemluft, was wir nur bedingt kontrollieren können, Barium und so weiter und so fort. dann ist es so, dass das Kind, also der Sohn, der Ungeborene, wenn er auf die Welt kommt, automatisch geringere Testosteronmengen hat, während die des Vaters, der dem noch nicht ausgesetzt war im Mutterleib, sich regenerieren können, bei dem Kind aber nicht mehr. Das heißt, der kommt gar nicht mehr auf ein anderes Level. In dem Moment, wo die Mutter in der Schwangerschaft diesen Rahmenbedingungen, ich sag mal, umwelttechnisch ausgesetzt war, ist das Thema erledigt, ja? Das heißt, das ist weg vom Tisch. Und das geht sogar so weit, dass man heute sagen kann, also gibt eine US-amerikanische Reproduktionsmedizinerin, die das mal zusammengetragen hat, hat auch ein ganz schönes, kleines, comicartiges Video veröffentlicht dazu mit den harten Zahlen und Fakten. Und sie sagt, wir können heute messen, dass wir geringere Testosteronwerte haben, und zwar von außen an den Kindern, in denen der Abstand von den Genitalien zum Anus sich sukzessive verkleinert. Das
Okay.
heißt, die Jungs sozusagen von außen verweiblichen und dieser Abstand, ja, denen der Frauen sich angleicht. Also das heißt, je länger dieser Abstand, desto größer die Testosteronproduktion, beziehungsweise auch das, was das Baby im Mutterleib ausgesetzt war. Also spielt auch die Testosteronqualität der Mutter eine Rolle, ist auch nicht unbedingt Thema in den Kinderwunschzentren. Und du hast das vorhin mit Hose über den Stuhl hängen und dann ist das Thema erledigt oder alles läuft erwähnt. Wenn wir heute Testosteron bei der Frau nicht angucken, dann kriegen wir auch so ein Libido-Thema, was vielleicht über 15 Jahre Pilleneinnahme nach unten gedrückt wurde. Ja, massiv kriegen wir nicht in den Griff, mal ganz hart gesprochen. Also die Leute haben keinen Sex mehr. Da passiert nichts. Da wird dann alles nach App und nach Kalender getan des Kinderwunsches. Aber da fängt es ja auch schon an. Das sind ja auch Themen, die dazu führen. Also Fertilität ist echt ein großer Block, und wir haben ganz andere Rahmenbedingungen als die wir jetzt noch vor 20 Jahren hatten. Wir haben seit 2022 nochmal einen massiven Rückgang in der Geburtenrate. Dem dürfen wir und müssen wir uns stellen, und es ist nicht absehbar, wie das in den nächsten Jahren aussieht.
Ja, also diese Phase, diese dunkle Zeit hat wohl offensichtlich nochmal massiv dazu beigetragen, dass eben auch die Reproduktionsorgane geschädigt werden. Wir wissen, dass die Pumpe kaputt ist, wir wissen bei einigen, es sind Gehirninfarkte, was auch passiert. Und natürlich sind auch die Reproduktionsorgane mit von diesen Proteinen betroffen. Und dann funktioniert das noch einmal weniger. Das heißt also, der Prozess, dass diese Gesellschaft nicht mehr in der Lage ist, ihren Mitgliedern das Milieu zu bieten, dieses Umfeld zu bieten, in dem sie problemlos leben können und sich reproduzieren können. Das war mal eine vollkommene Selbstverständlichkeit. Und das haben wir so massiv verändert, dass der einzelne Organismus plötzlich nicht mehr das schafft, was völlig normal gewesen ist. Ja.
Ja, das ist richtig. Und dann geht es sogar so weit, dass wir es, wenn das Kind denn da ist, also wenn es die Frau denn geschafft hat oder das Paar es geschafft hat und alles ist soweit gut gelaufen, kommt es also abgesehen von den politischen Konstellationen, Inflation und so weiter, steigende Kosten, was ja auch viele Paare zurückhält, gesellschaftlich, ja, kommt es unter Rahmenbedingungen, die jetzt weniger spaßig sind, sage ich jetzt mal, als die Freiheit, die wir vielleicht in jungen Jahren noch genossen haben, ja, Kita-Unterbringung, kaum Kita-Plätze, wir haben personelle Themen, die Kosten steigen. Klar, die Eltern werden älter, ja, aufgrund, also Akademiker, dann haben wir Stadt-Land-Gefälle. Das sind ja alles Fakten, die sich dahin entwickeln, dass heute schon die Frauen etwa 5 Jahre älter sind bei der Geburt des ersten Kindes, also deutlich über 30, Akademikerin Ende 30, 38, 39 ist so das Häufigste, was bei mir in der Praxis sitzt. Und die kommen dann zum Teil mit, Achtung, postmenopausalen Werten. Also zur Frage, was ich beobachte, was ich in den letzten Jahren beobachtet habe, speziell in den letzten 5, 6 Jahren, dass massive Rückgänge in den Progesteronwerten. Das heißt, die Frauen stehen verhältnismäßig schlecht da. Und das lässt sich lösen, das ist die gute Nachricht. Das lässt sich aber dann lösen, wenn wir auch interdisziplinär, also das heißt zum Beispiel zusammen mit dem Gynäkologen, die Frau unterstützen können. Und ja, dann gibt es auch mal ein synthetisches Progesteron als Unterlegscheibe. Also meine Frauen kommen da durch, aber das setzt natürlich die Bereitschaft voraus, dass alle an einem Strang ziehen und sagen, wie kriegen wir die Frau jetzt schnellstmöglich auf ein gutes Level? Wie kriegen wir beide Elternteile auf ein gutes Level, dass die Ressourcen freischalten können und genug Kappa für das Kind da ist?
Und da ist sicherlich auch eine taktische Frage, wie gehe ich vor, um möglichst viele Risiken rauszukriegen. Alle kriegen wir ja nicht weg, aber manche kriegen wir. Und da habe ich jetzt gehört, eine kanadische Firma ist dabei, die bringt praktisch Naturkosmetik ohne Chemie auf den Markt. Ja, das fängt an mit Deodorantien, mit Schminke und so. Weil ich habe als Juraassistent schon von meinem Chef damals gelernt, der war Dermatologe. Der hat sich habilitiert, indem er eine Creme genommen hat, hat da radioaktive Spurenelemente reingetan, hat das hier auf den Arm geschmiert und 2 Stunden später war das hier im Blut. Das heißt, alles, was wir auf die Haut schmieren, wird resorbiert. Und das ist die Chemie pur, die wir da drauf schmieren. Ja, ich meine, das Gesicht wird in den meisten Fällen zumindest schöner, wenn man das bepudert und getut, aber es wird alles resorbiert. Und das hat die Frau alles in sich. Und das Kind kriegt auch alles ab. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn das und das und das und das zusammen das Fass zum Überlaufen bringt. Ja.
Ja, ich habe hier Dermatologen und plastische Chirurgen in nächster Nähe, auch in meinem Netzwerk, die inzwischen soweit sind. Also wir tauschen uns auch kollegial häufig aus, die dann sagen, okay, wenn die Frau jetzt hochdosiert Vitamin C einnimmt, dann sehen wir andere Hautverhältnisse. Ja, also dann müssen wir anders eingreifen oder können wir anders eingreifen. Also so langsam kommt da ein Bewusstsein. Ja, was gebe ich von außen? Was ist im System? Wie kann ich Dinge ausleiten? Setzt aber, wie gesagt, auch eine Offenheit voraus von allen Beteiligten und die Mühe vielleicht, bis wir in neue Gewohnheiten kommen. Du kennst das ja. Ja, das dauert eine Weile, wenigstens mal die obligatorischen 3 Wochen, die ich
Ja.
investieren muss, bis ich in andere Routinen komme. Meine Routinen zu verändern, zu sagen, dann gehe ich doch jetzt mal durch meine Regale durch und schmeiß mal raus, was da drin ist. Dann gucke ich auch mal, ob meine, es gibt ja auch wohlgemeinte, ich sag jetzt mal, Mischpräparate auf dem Markt, gute Ansätze für Supplements, die aber vielleicht für den individuellen Bedarf der Frau gar nicht günstig sind, weil die vielleicht schon einen Östrogenüberschuss hat. Und wenn ich halt in den, ich sag mal, Standardcremes noch Vitamin E drin habe und andere Derivate, fütter ich mir diesen Status noch. Und das ist wichtig, dass dann so eine Frau weiß, okay, was habe ich denn in der Dusche stehen? Was kann raus und was sind Lösungen? Also ich versuche so konkret wie möglich auch Alternativen, ja, aufzuzeigen, zu sagen, es ginge dies, das, jenes, damit die sich einfach nicht hilflos fühlen, weil die Problematik ist, die sind granatenmäßig überfordert mit der Situation. Da geht eine Maschinerie los. Also ich bin defizitär, ich bin ein Mangelwesen, mit mir stimmt was nicht, verständlicherweise. Ja, plus die Frage, was ist, wenn es dann gar nicht klappt? Auch das, also ich arbeite auch dann mit den Frauen, dahingehend zu gucken, wie söhne ich mich mit mir aus? Was ist mein Plan B? Was ist meine Vision für den Fall, dass das nicht sein soll, nenne ich es jetzt mal.
Ja,
Auch das
also
ist
auch
wichtig.
da gibt es ja durchaus Schicksale, wo man als Frau auch ohne Kinder ein glückliches Leben oder ein erfülltes Leben geführt hat. Ich muss mir natürlich als Mann sagen lassen, du hast keine Ahnung davon, wie das ist, wenn als Frau ein Kind kriegt. Das ist auf der einen Seite richtig, aber ich bin nun doch intensiver auch in der Psychologie unterwegs und es ist ganz, ganz entscheidend, die eigene Brille, die man auf der Nase hat. Und man hat immer irgendeine Brille auf der Nase. Und wenn man das nicht versteht, dass ich diese Brille ändern kann, ja, die Nase bleibt und die Augen bleiben, aber ich kann die Brille ändern. Und dann sieht plötzlich die Welt ganz anders aus, weil ich eine andere Brille aufhabe. Und das kann nur ich, ja, aber ich kann es wirklich tun, ja.
Absolut, absolut. Und das
Aber
ist das Schöne dabei.
lass mich noch ein Wort zu den Kindertagesstätten sagen, weil das ist wirklich ein Gräuel geworden. Ja, die Überlegung zu sagen, wir sind alle berufstätig und wir haben die Zeit nicht und so, wir haben auch keine Großfamilie mehr. Das ist ja das Nächste, was verloren
Richtig.
gegangen ist. In den Großfamilien gab es immer Onkel, Tante, Großvater, irgendjemand hat aufs Kind aufpassen können. Die Alten waren happy, dass sie die kleinen Kinder hatten. Die kleinen Kinder waren mit den Alten happy. Das war alles perfekt. Und jetzt haben wir die Kindertagesstätten. Das klingt gut, ist auch vom Ansatz her erforscht gut. Nur wenn die Ausbildung der Kita-Tanten nicht korrekt ist, wenn die Zahl der Betreuerinnen nicht stimmt, dann haben die Kinder in diesen Tagesstätten einen Stresspegel wie ein Burnout-Manager. Und denen wird ihr inneres Selbst verdorben. Die werden seelische Krüppel und dann haben wir hinterher die Leute oben in der Politik sitzen, die als Narzissten da oben sind. Wir produzieren die selber in den Kindertagesstätten. Es ist unfassbar.
Ja, das fängt mit der Selbstregulation der Eltern an. Also nur weil jetzt vielleicht auch die körperlichen Voraussetzungen gegeben sind, ja, statistisch, was das angeht, psychisch jetzt und von der Regulation im System sind die älteren Eltern, ja, die qualifizierteren, hätte ich jetzt fast gesagt, oder die einfach sich besser etabliert haben im Selbstmanagement und das auch den Kindern vorleben. Es ist ja auch eine Frage, was mache ich denn? Also das Kind ist da. Wie will ich denn generell dieses Kind in meiner Familie aufnehmen? Wie möchte ich das versorgen? Wie viel Zeit investiere ich, abgesehen von, ich sag mal, Druck und Rahmenbedingungen, siehe Inflation da draußen? So, das heißt, du bist genötigt, zwei Leute gehen arbeiten. Das Kind ist in einer Ganztagesversorgung in irgendeiner Form, hat fremde Ansprechpartner, fremde Einflussnahme. Das sind ja Fakten. Ob man das jetzt möchte oder nicht, ob man finanziell dazu genötigt ist, dann haben wir das inzwischen sogar im Freizeitbereich. Jetzt sind die Gemeinden verpflichtet, dann entsprechende Freizeitangebote zu schaffen, weil nicht mehr möglich ist, dass die Eltern, ja, wie das vielleicht bei uns noch der Fall war, in Ferien und Urlaub mit den Kindern gemeinsam Zeit verbracht haben. Das heißt, auch dort gibt es immer mehr Fremdbetreuung. Du hast die Digitalisierung. Und inzwischen sind wir so weit, ich habe mit dem Kinderarzt gesprochen, der sagt, naja, also Depressionen bei Kindern ist ein Thema. Und dann Depressionen bei unter Dreijährigen. Dann habe ich ihn mit großen Augen angeguckt und dann hat er gesagt, ja, weißt du, die kopieren die Mamas. Zum Beispiel, die kopieren Eltern, ja, die Kinder ahmen Dinge nach, die sie gar nicht einordnen können und die sehen so aus, also abgesehen von natürlich den physischen Rahmenbedingungen, was ist ein Defizit, ja, von Serotoninvorstufen kann ja alles sein, theoretisch, aber unter Dreijährige mit Depressionen, also wir leben wirklich in einer Struktur, die nicht kinderfreundlich und auch nicht mehr menschenfreundlich ist.
Richtig, die Gesellschaft hat sich komplett ist abgerutscht worden, leider Gottes. Aber zu den Kindern unter 3, auch da möchte ich sagen, ich stimme dir zu, dass die Kinder auch die Erwachsenen spiegeln, so wie die Tiere uns spiegeln, die Hunde spiegeln. Aber ich glaube auch ganz, ganz fatal, so wie wir unsere Kinder ernähren, dass diese Kinder mit 3 Jahren eben auch schon die bedingte Depression haben. Wenn die Gehirnzellen entzündet sind, kriegen die Leute Depressionen, das wissen wir. Wird die Entzündung beseitigt durch eine anständige Ernährung, ist die Depression wieder weg. Ja, das heißt also, das sind wirklich körperliche Dinge. Der Geist kann ja gar nicht krank werden, sondern es ist unsere Gehirnzellen, die krank sind. Und wie du sagst, die Konditionen für uns Menschen, aber noch mehr für die Kinder, sind katastrophal geworden in dieser Gesellschaft. Ja.
Ja, du kannst nur weitergeben, was du selber verstanden hast und was du selber auch praktizierst und ich sag mal kindgerecht vermitteln kannst. Und auch das, also das ist jetzt meine Wunschvorstellung, die auch viele in der Praxis nutzen, dass man sagt, es ist ja nicht damit getan. Oh, ich bin schwanger geworden. Okay, alles gut. Vielen Dank. Wir sehen uns vorerst nicht mehr. Sondern zu gucken, ah, wie komme ich da gut durch und was kann ich noch tun, um dann auch mein Kind entsprechend gut zu versorgen. Aber das ist halt immer eine Frage, wie weit möchte jemand gehen? Und wie gesagt, du musst es selbst verstehen, um es weitergeben zu können.
So, und das ist genau der Punkt. Wir haben in der Bevölkerung keine Gesundheitskompetenz mehr. Ja, früher waren diese Dinge, wurden in der Familie auch besprochen. Da war auch die Großfamilie da. Da waren so und so viel Tanten da, die schon ihre Kinder hatten, die schwanger waren und wussten, wie es geht. Die Großmütter wussten, was man gegen Fieber tun kann, wenn und so weiter und so fort. Das Ganze war einfach eine Gemeinschaft, die lebensfähig war. Und heute haben wir lauter Einzelleute, die nicht mehr lebensfähig sind oder die nur noch dahin vegetieren.
Ich möchte aber sagen, es gibt eine Gegenbewegung. Also das vielleicht so als kleines positives Licht Gen Ende, das heißt, wir haben auch die Entwicklung, also zurück zu den Ursprüngen. Das heißt, es gibt die Mamas, die sagen, ich gucke, was die Großmutter wusste, ich dock da wieder an. Wir haben die Akzeptanz auch in vielen Kliniken inzwischen einer Doula. Also das heißt, ich nenne es jetzt mal einer ganzheitlichen Begleitung, also vielleicht vergleichbar mit einer, nennen wir es mal Hebamme auf Metaebene, die mit dem Paar arbeitet, das heißt teilweise auch energetisch, spirituell, schamanisch arbeitet. Viele Kliniken, die sagen, ist in Ordnung, können wir kombinieren, darf dann auch mit in den Kreissaal. Es gibt Kliniken, die es kategorisch ablehnen, aber wir haben ein Bewusstsein, dass es auch anders geht und dass wir den Raum schaffen und danach auch den Raum halten, plus Ernährung, plus die Faktoren, die du angesprochen hast. Und das gibt's genauso. Das heißt, so langsam kommt da entwickelt sich auch eine neue Elternära. Und das ist sehr, sehr schön zu sehen, mit was für einem Selbstverständnis die dann auch schon Dinge machen, wo ich sage, okay, brauche ich Ihnen nicht mehr erklären, haben Sie alles schon, machen Sie schon super. So, die gibt's auch.
Ja, Gott sei Dank. Ich kann ja auch für mein Vitamin D sagen, wir haben den Spiegel in den letzten 20 Jahren um 75% angehoben. Das heißt, wenn wir den Menschen die Wahrheit sagen oder die richtigen Dinge sagen, sie verstehen es ja. Sie sind ja nicht von Natur aus doof, sondern sie werden nur dumm gemacht durch die Propaganda, die aus der Glotze kommt. Das ist ja das Schlimme. Da wird ja behauptet, das und das und das. Und wenn man das oft genug hört, dann glaubt man es ja, weil man niemanden anders hat, der einem etwas anderes erzählt. Deswegen bin ich dir ja so dankbar, dass du heute da bist und deine Erfahrungen berichtest. Und was ganz wichtig ist, wir bieten an, in ein paar Wochen oder Monaten machen wir ein Webinar wieder mit dir. Abends kann man sich hier unten anmelden, ja, also nicht nur liken und jubeln und sonst was tun, sondern anmelden zum Webinar. Da sind wir beide dabei und da kann jeder seine Fragen stellen. Die bitte nicht als Fallbeschreibung, sondern einfach als Frage zur Situation Kind, wie wird man schwanger und so weiter und so fort. Noch einmal obendrauf. Hast du noch eine letzte Botschaft, Miriam, die du
Ja,
unseren Zuhörern mitgeben möchtest?
also eine Herzensbotschaft an alle, die das dann auch betrifft, die auch vielleicht dieses Thema Kinderwunsch schon in, ich sag mal, schattigen Phasen durchlaufen sind und nicht aufgeben möchten und auch nicht müssen. Dranbleiben, die Dinge selbst in die Hand nehmen, sich nicht verunsichern lassen, der Intuition vertrauen und mit guten Basics Dinge selbst steuern. Also das ist unser Mandat, das ist unser Körper, das können wir nicht abgeben, das können wir nicht delegieren. Auch eine Kinderwunschklinik kann gewisse Faktoren beeinflussen, Dinge hochschrauben, Werte manipulieren, aber die wesentlichen Rahmenbedingungen sind die, die wir im Alltag praktizieren. Das nimmt uns keiner ab. Also der Lebensstil, das Mindset, unsere Umgebung für Ordnung, für Ruhe, für Struktur zu sorgen, damit sowas sich auch da natürlich reinbegeben kann und Druck rausnehmen. Also Dinge laufen lassen, im Vertrauen bleiben und für sehr, sehr vieles gibt es inzwischen sehr gute Lösungen.
Also setze ich gerne noch einen drauf, den alten Spruch, der immer noch Gültigkeit hat. Die Schwangerschaft ist keine Krankheit. Sie ist ein ganz natürlicher Prozess, der Millionen von Jahren hervorragend funktioniert hat und der leider, wie vieles andere auch, medikalisiert worden ist. Ja, die Geburt ist eigentlich kein medizinisches Problem. Es kann mal eine Geburt geben, die medizinisch besorgt werden muss. Aber das ist die Ausnahme und sollte die Ausnahme bleiben und nicht dazu führen, dass 40 bis 50% der Frauen einen Kaiserschnitt bekommen, weil es denn ach so praktisch ist und der Herr Gemahl punktgenau 5 Minuten zur Geburt dazukommen kann. Wo sind wir denn? Ja. Also mir nochmals ganz herzlichen Dank und für die Zuhörer, bitte liken und weiterempfehlen und alles tun und kommt ins Webinar, wenn wir entsprechend euch dazu einladen. Miriam, nochmal ganz herzlichen Dank.
Danke dir, Jörg.
Vielen Dank, dass Sie bis zum Ende dabei geblieben sind. Das bedeutet, dass dieses Video Ihr Interesse an einer neuen Gesundheitskultur offensichtlich bestärkt hat und Sie dazu inspiriert, einen Blick auf Ihre eigene Gesundheit und Ihren eigenen Lebensstil zu werfen. Hierfür haben wir den Gesund-Leben-Fragebogen für Sie in der Videobeschreibung verlinkt. Dieser Fragebogen ist unser Juwel in der Wissensvermittlung. Denken Sie daran, dass es nie zu spät ist. positive Veränderung vorzunehmen. Ein Video zur besseren Verständnis haben wir Ihnen ebenfalls oben verlinkt. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, zeigen Sie uns Ihre Unterstützung, indem Sie einen Daumen hoch dalassen und unseren Kanal abonnieren und das Glockensymbol aktivieren, damit Sie all unsere zukünftigen Inhalte auch erreichen. Wir teilen regelmäßig wertvolle Einsichten und Tipps, die Ihnen helfen können, ein gesünderes und erfüllteres langes Leben zu führen. Folgen Sie uns auch auf Instagram, um mehr weitere inspirierende Inhalte und Gesundheitstipps für den alltäglichen Gebrauch teilen. Auch unsere Social-Media-Kanäle sind eine großartige Möglichkeit, mit unserer Gemeinschaft in Kontakt zu bleiben und sich von den Erfahrungen anderer inspirieren zu lassen. Auch diese haben wir in der Beschreibung verlinkt. Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen und wir sind hier, um Sie auf jedem Schritt Ihres Weges zu unterstützen. Lassen Sie uns gemeinsam die Reise zu einem gesünderen Leben und einer neuen Gesundheitskultur antreten. Bis zum nächsten Mal.